Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Diese Podcast-Folge ist besonders, finde ich, und das in mehrfacher Hinsicht. Erstens habe ich mit Christoph Kraus das erste Mal einen männlichen Interviewgast im Podcast. Schon seltsam, alle anderen Gäste waren Frauen. Es scheint fast, als wäre Erziehung und Leben mit Kindern immer noch eine Sache, die fest in Frauenhand ist. Und das ist etwas, woran wir ran wollen. Und zwar geht es in unserem Podcast in dieser Folge um Vätersein, um Vatersein. Und weil uns das so wichtig ist, haben wir vor, einen Väterkreis, einen Kreis für Väter ins Leben zu rufen. Was das ist, ob das was für dich ist, erfährst du in dieser Folge. Damit sind wir auch bei der zweiten Besonderheit. Dieses ist kein Interview, wo ich Fragen stelle, sondern es ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen, zwei Vätern auf Augenhöhe. Was diese Folge noch so besonders macht? Ich habe, glaube ich, nur einmal geschnitten. Im Gegensatz zu dem Intro, das habe ich jetzt, glaube ich, 7-mal eingesprochen. Okay, genug der Rede, Vorhang auf.
Hallo Christoph.
Hallo Christopher.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du gekommen bist, den weiten Weg aus Köln hier raus ins Bergische.
Genau. Ja. Väter ist unser Thema. Hm?
Ich bin Vater.
Ja, ich auch.
Ja, einfacher Vater. Von einem Sohn, der ist 11.
Ja, ich habe 2 Kinder, die sind 7 und 12 jetzt. Ja.
Also sehr ähnlich.
Genau.
Vom Alter, ja. Zumindest der Ältere und meiner. Ja. Ja, ist eine spannende Zeit, das Vatersein. Ja,
das stimmt.
Auf jeden Fall. Also ich bin Spätvater geworden mit Mitte 30.
Ja, oh wow. Mhm.
Mitte 30, genau. Ja. Ich war 36, als der Timo auf die Welt gekommen ist.
Ja.
Und es war schon eine große Umstellung.
Ja.
So, hat uns keiner vorher gesagt, wie das so wird.
Ja, ist witzig, wie du das sagst. Ich hätte irgendwie gedacht, aber ja, ich muss ja auch 33 gewesen sein. Haben nicht so viel anders.
Das ist heute eher der Durchschnitt. Ne, vom Alter her.
Ja.
So Mitte 30. Meine Frau war schon fast spätgebärend.
Ja, das bist du dann irgendwie ab Anfang Mitte 30 dann eh.
Genau.
Genau, Leute, dass Menschen irgendwie mit 20 so Kinder bekommen, in 20 ist eher selten. Und unter 20 ist er dann schon wieder eine, von der Gesellschaft als auffällig betrachtet.
Ja, erstmal als Schulschwangerschaft.
Genau, ja. Ja.
Hatten wir auch die Fälle. Wenn ich heute die Kinder von denen sehe, die sind erwachsen.
Okay. Im Bekanntenkreis oder
so? Im Bekanntenkreis. Die Kinder sind heute 30.
Oh, wow.
Haben vielleicht schon die eigenen Kinder. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Ich bin heute 47, mein Sohn ist 11. Also wir sind schon eher alte Eltern, wenn ich das mit meinen auch vergleiche.
Ja. Willst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
So. Ja, also mein Name ist Christoph, wie der Christopher schon erwähnt hat. Und bin 47 Jahre alt und lebe mit meiner kleinen Familie, also mit meiner Frau und meinem Sohn, am Rande des Bergischen Landes im Grünen, was ich auch sehr schätze.
Ist auch sehr schön hier.
Danke. Ja, ich war viele, viele Jahre Innenarchitekt, bis sich mein beruflicher Werdegang komplett verändert hat. Und das hat viel mit der Ehrlichkeit zu meiner Frau zu tun, die wir uns irgendwann eingeschenkt haben.
Okay.
Das hat ganz viel bewegt, weil wir uns sexuell auf den Weg gemacht haben, uns neu zu entdecken. Und das Spannende daran ist, wenn man daran was verändert, auf eine achtsame Art und Weise, dann strahlt sich das auch auf die Familie aus.
Okay.
Genau. Und das hat mich auf den Weg gebracht, eben die Ausbildung zum Tantra-Masseur zu machen. Es hat mich zu einer Psychotherapeutin geführt, der ich jetzt 2,5 Jahre assistieren durfte in Paar- und Sexualtherapie. Und es hat mich dazu auch bewogen, den Heilpraktiker Psychotherapie zu machen.
Ja.
Dort habe ich auch den Christopher kennengelernt.
Genau.
Und so soll es weitergehen. Also mein berufliches Leben habe ich total verändert. Und damit einhergehend eben auch der Umgang in der Familie hat sich sehr positiv verändert. Was ich sehr, sehr wertvoll finde.
Ja. Das ist toll, wenn das sich so verändert.
Genau. Ich hatte das Glück, meine Frau ist 2 Jahre in Elternzeit gewesen, die ersten 2 Jahre, und ich habe für mich immer vorgehabt, auch ein Jahr zu Hause zu bleiben. Und das habe ich auch rigoros durchgezogen. Also ich habe auch eine Kündigung in Kauf genommen und war also dann das dritte Lebensjahr von meinem Sohn zu Hause.
Ja.
Leider hat er genau in der Zeit den Mittagsschlaf eingestellt, sodass ich ihn jeden Tag betäuben musste, damit ich meine Pause machen kann.
Ja.
Nein, natürlich Quatsch. Wir haben mittags in meinem Bett gelegen und gekuschelt. Das war sehr schön.
Ja.
So, da ging es gar nicht wirklich um Schlafen. Es ging einfach um eine schöne gemeinsame Zeit zwischen Vater und Sohn, die ich jetzt sehr kostbar in Erinnerung habe, die ich heute auch noch mit mir trage.
Ja.
Ja. Und trotzdem komme ich meinem Vatersein auch immer wieder an meine Grenzen.
Ja. Ja, ich habe das ähnlich, dass das Vatersein als sehr bereichernd erlebt habe. Damals war mir das nicht so möglich, oder ich habe mich nicht so getraut, rauszugehen aus dem Job. Ich komme ja ursprünglich aus der Kommunikation, aus dem redaktionellen Bereich. Ich habe damals als Redakteur gearbeitet, und das war schon, dass ich irgendwie so 10 Tage um die Geburt rum raus war. Einfach schwierig. So. Und ich habe mich da einfach, im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, wieso? Ja. Hast du dir nicht die Zeit genommen? Und bei meiner Tochter habe ich dann später mir 2 Monate genommen halt. Da war ich auch im Angestelltenverhältnis. Auch das war viel einfacher, aber es war auch nicht, stieß auch nicht überall auf Gegenliebe. So, ne?
Ja, bei mir war es auch keine Gegenliebe mit meinem Arbeitgeber.
Ja, wenn er dich entlassen hat.
Aber da ich mir das so fest in den Kopf gesetzt habe, war für mich ganz klar, entweder wenn er da nicht mitmacht, dann kündige ich.
Ja.
Und das hat mir halt die Möglichkeit eröffnet, trotzdem, trotz der Elternzeit, pro Woche noch ein paar Stunden arbeiten zu können.
Ja.
Auch für diesen Arbeitgeber, was mich halt im Feld gelassen hat, in dem Arbeitsfeld. Das war auch gut, da konnte ich noch ein bisschen Geld dazu verdienen, war nicht ganz so viel weg oder sehr wenig weg. Aber spannend war eben auch für mich die Erkenntnis, nach der Elternzeit gehst du nicht mehr in deinen Job zurück.
Mhm.
Ich gehe nicht mehr zurück in den Einzelhandel, wo ich also Arbeitszeiten habe mit Samstags, Sonntags teilweise und abends bis 20 Uhr, sondern das war für mich der Schritt in die Selbstständigkeit.
Ja.
Und das war genau richtig, weil ich dann eben auch meine Zeiten viel freier einteilen konnte und auch für meinen Sohn da sein, wie das gerade so ist mit Kindergarten und Abholen. Und dann kommt die Grundschule, es gibt Ausfälle. Also das war für mich sehr wertvoll.
Ja.
Und auch meine Frau hat auch für sich entschieden, nicht mehr Vollzeit in den Job zurückzugehen, sondern auch da die Stunden zu reduzieren, um einfach mehr Familienleben auch zu haben.
Mhm.
Vielleicht finanziell sich etwas einzuschränken, aber nicht mehr nur noch für den Job aufzugehen, sondern einfach auch die Familie zu feiern und da zu sein, gemeinsam Dinge unternehmen zu können.
Das ist ja was, was viele eigentlich wünschen, dass halt beide so einen halben, dreiviertel Job haben, so.
Ist ideal. Also ich finde es ideal. Und ich hatte auch nie das Gefühl, vor der Familie flüchten zu müssen in die Arbeit.
Ja.
Also dass mir das zu Hause alles auf den Wecker geht und. Also
nee, das hatte ich auch nicht, aber ich habe schon gemerkt, dass ich an manchen Stellen mehr gearbeitet habe einfach. Also ich habe das sehr geliebt, die Familie, auch die Arbeit. Aber ich habe schon auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwas so, also dieses um das halt auch gut zu machen, so, weil da halt dann so viel dranhängt an dem Beruf auch auf eine Weise. Und ich glaube gar nicht, dass so viele, also bei mir war es nicht so, dass ich geflüchtet bin. Vor der Familie, auf gar keinen Fall. Es ist, das sagen mir auch viele Väter, dass sie eigentlich da so eine Sorge haben und das Gefühl haben, sie müssen jetzt viel leisten, um die Familie und sich selbst auch zu versorgen.
Da ist auch was dran. Also ich kann das halt sehen in den ersten 2 Jahren, wie meine Frau eben zu Hause war. Da war ich ja dann erstmal trotz des Elterngeldes, was da war, so der Alleinverdiener. Und plötzlich war da eine Riesenverantwortung.
Mhm.
Wenn man vorher beide einen Job hat und gut verdient, dann ist es alles easy. Man kann weiter Reisen machen und. Aber jetzt fällt halt ein Gehalt aus. Und da war schon eine große Verantwortung, eben jetzt auch arbeiten zu müssen so, und auch Geld zu verdienen, Überstunden zu machen. Und das kann ich jetzt nochmal rückwirkend auch so, das war so.
Ja.
Also ich habe die ersten 2 Jahre sicherlich auch mehr gearbeitet.
Ja.
Aber das hat sich halt dann in diesem Jahr Elternzeit ganz schön gewandelt. Mhm. Mhm. Eben aus diesem Hamsterrad auch ein Stück weit auszusteigen, ja, und das so nicht mehr zu machen.
Ja.
Und das lebe ich bis heute.
Ja, aber das erfordert natürlich auch Mut. Und du kannst es dir vorher auch nicht vorstellen. Also ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen. Bei mir ist es ja so, der Job hat quasi aufgehört, der Vertrag ist ausgelaufen und ich habe mir dann dieses Sabbatical, paid by Arbeitsamt, sage ich immer, genutzt, Buch zu schreiben, Fortbildung zu machen und vor allem für die Familie da zu sein. Einfach so. Und das war gut, das war wirklich, wirklich toll. Und es ist immer noch, ne, weil ich einfach auch viel da bin und jetzt habe ich einen sehr, sehr kurzen Arbeitsweg. Ich habe ein Büro gesucht, was wirklich hinter der Schule meiner Tochter liegt. Das heißt, ich bringe die hin, 5 Minuten, 10 Minuten Fahrrad und dann sind es 2 Minuten oder so, mhm, und ich bin im Büro. Das heißt, auch selbst die Pendelzeit ist ja gemeinsame Zeit. Ne? Meine Tochter liebt es einfach, mit Papa zusammen Fahrrad zu fahren.
Ja, das ist wunderbar.
Also die ist wirklich sauer, wenn das ausfällt. Ne? Und dann geht es gar nicht mehr, da habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, es geht gar nicht um das Fahrradfahren, sondern es geht um die Zeit mit Papa.
Und wenn der Papa wirklich auch da ist,
genau,
also präsent ist.
Ja, ja,
weil das,
ja,
habe ich auch in meinem Vatersein so gelernt. Also es nützt dem Kind gar nichts,
ja,
wenn man zwar da ist und irgendwas anderes pruddelt und nicht wirklich für das Kind, hm, da ist. Also man muss nicht den ganzen Tag für das Kind da sein, aber wenn ich mit dem Kind was mache, ja, dann eben wirklich präsent zu sein und, hm, zuzuhören und Dinge zu sagen, die es vielleicht auch interessiert und ehrlich zu sein zu dem Kind, ja, und eben auch, wenn Fragen kommen, die auch ehrlich und gewissenhaft zu beantworten und eben nicht um den heißen Brei zu reden, sondern, ja, was ist gerade los mit Donald Trump? Diese Fragen, mhm, kommen. Was ist los mit Sexualität? Mhm. Wie funktioniert das mit Mädchen und, mhm, Jungs? Also das sind Fragen, und die eben ehrlich zu beantworten mit, mhm, dem, was das Kind gerade braucht,
ja,
und auch nicht zu weit auszuholen.
Ja, das ist eine Falle, in die ich immer gerne reintappe. Also zum Glück habe ich ja meine Frau, die dann mich öfter mal zurückholt. Weil ich neige dazu, sehr ausführlich zu sein. Und oft brauchen Kinder einfach nur eine ganz kurze Antwort.
Die brauchen eine klare, ehrliche Antwort. Und dann reicht es oft. Die Erfahrung habe ich gemacht.
Und wenn dann braucht es diese Aufmerksamkeit von mir zu sehen, ist das genug? Und war das das Richtige, das Passende? Und dann kann ich weiter erzählen. Aber wenn ich in diesen Modus komme, dass ich so mein Wissen quasi abliefere, dann überfordere ich oder langweile ich das Kind oft.
Genau, und ich habe so die Erfahrung gemacht, es reicht oft, einen Satz zu sagen, genau, der die Frage beantwortet,
ja,
auf eine verständliche Art und Weise. Ja. Und dann gilt es darum abzuwarten, weil die nächste Frage wird kommen. Und vielleicht,
ja,
kommt, genau, sie in einer Woche oder vielleicht kommt sie in 3 Monaten,
ja,
bis es oder verarbeitet ist. Und das ist dann echt spannend, wenn diese Fragen kommen.
Ja.
Also auch gerade in Bezug auf Sexualität, wie geht das jetzt mit den Mädchen und den Jungs? Wie, ja, wie entstehen denn die Babys?
Ja.
So, eben da auch nichts von Bienen und Hummeln und Blumen zu erzählen, sondern einfach zu sagen, es gibt einen Samen und ein Ei.
Ja, obwohl, hast du das Gefühl, dass das noch Leute machen, dass die noch wirklich,
ja,
über Biene?
Ich glaube, das Thema Sexualität in unserer Gesellschaft noch sehr, sehr tabuisiert ist.
Da bin ich voll bei dir, aber erzählt jemand wirklich noch von Bienen und...
Ja.
Also was ich mitbekomme, ist, dass das auch ein Tabu ist, ganz klar. Also, obwohl die ganze Gesellschaft sexualisiert ist, also gerade Werbung und Bilder, Bildsprache. Aber bei den Menschen habe ich oft das Gefühl, dass es eher so ist, wie sie es rüberbringen. Also dann werden halt die Dinge nicht beim Namen genannt. Das ist nicht der Penis oder die Scheide oder die Vagina, sondern das kriegt dann so niedliche Sachen. Dann,
Schniedel, Pimmelchen,
ja,
der,
ja,
kleine Mann.
Ja, solche Dinge. Und ich denke mir immer so, what? Also das finde ich so.
Jetzt sind wir vielleicht aufgeklärte Eltern.
Ja.
Aber es gibt viele Eltern, da ist Sexualität,
ja, ja, klar,
eben noch, okay, sehr, sehr schambehaftet. Und die, ja, werden es nicht so mitteilen. Ich kann mich erinnern, wir hatten im dritten Schuljahr in der Grundschule, ja, meines Sohnes eine Infoveranstaltung zum Sexualunterricht, der im, genau, vierten Schuljahr kommen sollte.
Ja.
Und es waren eingeladen 220 Eltern.
Um Gottes Willen.
Da mich das Thema Sexualität ja sehr interessiert, weil das mein Beruf auch ist, bin ich natürlich, ja, dorthin gegangen und,
ja,
war ganz neugierig, was,
ja,
die da jetzt erzählen. Und ich hatte auf dem Hinweg ein paar Eltern getroffen, die ihre Kinder vom Sport geholt haben. Und ich sagte, und seid ihr heute Abend auch mit dabei? Nee, bei so einem Schweinkrams gehe ich nicht hin.
Okay.
Insgesamt waren 18 Menschen auf dieser Infoveranstaltung, oh, von 220. Und das zeigt mir einfach, wie schambehaftet das Thema Sexualität, ja, ist. Und wie Eltern mit ihren Kindern darüber reden. oder eben wie gar
du nicht. Du findest es gar nicht lustig, stimmt es? Ich muss darüber lachen.
Weil du
ich
musst drüber lachen, mich kotzt es einfach nur an.
Ich merke das deutlich.
So.
Weil ich denke mir, wie kann denn jemand sagen, Schweinskram, ich finde das hochspannend, jemand sagt Schweinskram zur Sexualität. Ich meine, wie ist denn das Kind entstanden? Ja? Es ist ja zumindest, gab es ja einmal da eine sexuelle Begegnung zwischen Mann und Frau. Und hoffentlich war sie auch irgendwie für beide lustvoll und befriedigend.
Ja, das muss ja nicht immer sein. Das ist ja der rein biologische Vorgang, der...
Ich weiß.
Findet aber, die auf die unterschiedlichsten Arten dann statt. Aber gut.
Aber ich finde es halt dann schon... Natürlich ist das traurig, aber es ist schon auch wieder ein bisschen absurd, wenn Eltern, das heißt per se Menschen, die zumindest einmal ja sexuell miteinander verkehren, das als Schweinskram abtun. Das ist, weil im Endeffekt, das ist auch schade, weil das... Dann ist ja auch das Kind das Produkt der...
Das Schweinkram.
Ja, ist ja dann auch ein Schwein. Genau. Also das ist irgendwie, finde ich, für alle Seiten nicht so besonders hilfreich.
Das ist so. Und ich finde, man muss halt Kindern oder man sollte Kindern halt auch vorleben, dass Sexualität nichts ist, was man heute in den Medien so sieht. Also egal in welchen, ob das die Printmedien sind, die Werbung oder eben auch Pornografie, die sehr, sehr weit verbreitet ist, sondern dass man... Kindern auch vorlebt und vermittelt, dass Sexualität auch was mit Liebe zu tun hat.
Aber da haben wir echt noch einen, glaube ich, einen weiten Weg vor uns.
Ja, und trotzdem machen sich die Menschen durch Yoga, durch Achtsamkeit, durch die Tantrawelle einfach auf den Weg.
Ja.
Das sehe ich halt auch in meiner täglichen Arbeit. Wenn ich Menschen begleite, die mit Mitte 50 ihre Sexualität das erste Mal entdecken, weil sie immer in so einem dunkleren Kämmerchen war, viele, viele Jahre. Warum auch immer.
Ja. Sexualität ist so ein Thema, bei Vatersein auch.
Auf jeden Fall. Das Mannsein ist auch ein Thema. Also Mannsein, Vatersein, aber eben auch Sohnsein. Also wie war mein Verhältnis zu meinem Vater und zu meiner Mutter? Wie hat mich das geprägt und was nehme ich hier mit? Ja. Und manchmal erwischt man sich auch, solange du die Füße unter meinen Tisch...
Die alten Sprüche.
Die alten Scheißsprüche, ich sage es einfach mal so, die uns einfach geprägt haben. Da ganz wachsam mit zu sein.
Und es sind nicht nur die Sprüche, das ist ja quasi nur die Oberfläche.
Ja, das kratzt nur an der Oberfläche.
Sondern das Muster ist ja viel tiefer. Also.
Genau. Und ich finde halt spannend, auch diese Themen mal zu beleuchten. Wie ist das Vatersein?
Ja.
Wie ist das Mannsein? Wie lebe ich meine Männlichkeit aus in der Gesellschaft?
Ja.
Und auch gerade mit anderen Männern? Und wie war es als mein Sohn sein? Ja. Also...
Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt am Anfang, weshalb wir das überhaupt machen, das Gespräch.
Wir sagen das jetzt. Wir wollten euch erstmal neugierig machen.
Genau. Weil wir die beide diesen Impuls hatten, etwas zu tun mit Männern und Vätern. Und sehr spontan diese Idee gehabt haben, wir machen was zusammen. Für
genau.
Väter, die auf dem Weg sind oder was für sich und ihre Beziehungen zu ihrer Frau, zu ihren Kindern tun wollen.
Genau. Also mein Ursprungsgedanke war immer, oder meine Motivation, meine Gruppe für Männer zu machen, also einen Männerkreis. Aber ich merke, es gibt da einfach ganz, ganz viele von.
Ja.
Und dann kam der Christoph und sagte, du, Männerkreis ist gut, aber was hältst du denn von dem Väterkreis? Wow. Und da war ich sofort begeistert, weil meine Themen da genauso einfließen wie deine.
Genau.
Und wir sind beide Väter, beide Söhne, beides Männer. Und ich denke, dass wir den Männern was mitgeben können.
Ja, und was lernen können auch. Also das ist
was lernen, was mitgeben, vielleicht auch eine Reflexion.
Ja.
Wie ist es heute bei mir mit meinem Vater sein zu Hause? Egal in welcher Konstellation, ob nun glücklicher Familienvater in einer normalen, schönen Familie, wie man es so kennt, das Idealbild, oder ob es eben auch die Patchwork-Familie ist oder ob es alleinerziehend ist. Oder
die kriselnde Familie.
Die kriselnde Familie.
Die Familie, die vielleicht was Schweres trägt halt auch. Also ich kenne aus unserem Kontext viele Menschen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, weil die ein Kind haben, was schweres mehrfach behindert ist. Oder die mit Krankheiten zu tun haben, einfach ohne... Du merkst einfach, das ist viel, was sie tragen müssen.
Ja, und ich lerne halt in meinem Job immer wieder Menschen kennen, die eben auch aufgrund ihrer Kindheit Traumatisierungen haben.
Oder das,
also das muss jetzt noch nicht mal sexueller Missbrauch sein oder Gewalt, aber das kann auch verbal sein.
Ja.
Und die tragen das halt in ihre Elternschaft mit hinein, in ihr Vatersein, in ihr Muttersein. Und das eben zu reflektieren, zu gucken, was sind das denn für alte Muster?
Ja.
Das ist eine spannende Aufgabe und da kann man täglich dran wachsen.
Genau.
So.
Unsere Idee war halt dann auch, dass wir natürlich einen Rahmen bieten und was unsere Erfahrung mit reinbringen, unsere fachliche Erfahrung so. Und gleichzeitig etwas ist, wo wir gemeinsam auf dem Weg sind.
Genau, also wir wollen nicht da vorne sitzen in so einem Väterkreis und irgendwie dozieren und irgendwann Vorträge halten, sondern wir haben Lust, mit Männern in Austausch zu gehen, was es bedeutet, Vater zu sein, Mann zu sein und Sohn zu sein.
Das mit dem Sohn sein finde ich jetzt spannend, das hast du ja auch eingebracht. So. Für mich hat tatsächlich, als ich Vater geworden bin, das, was mit mir gemacht auch hat, dass ich gemerkt habe, und meine Beziehung zu meinen Eltern, also dass ich einfach erwachsener geworden bin, das war so für mich wie so eine Initiation. Ich hatte bis dahin oft in so einem Umfeld von anderen Menschen oft so ein Gefühl, ich bin nicht genug. Und in dem Moment, wo ich dieses kleine Wesen auf dem Arm hatte, wusste ich einfach, das ist meine Aufgabe und es fiel alles von mir ab. Ich war viel mehr bei mir und merkte einfach mit dieser Verantwortung, dass das halt mit mir gemacht hat. Und auch mit der Beziehung zu meinen Eltern, dass es einfach nochmal wie so ein Abnabelungsprozess ist.
Ja, dass man jetzt selbst in der Verantwortung ist. Genau. Ja, und die Verantwortung der eigenen Eltern viel besser einschätzen kann und viel besser kennenlernt.
Ja.
Und auch die Erkenntnis, die haben alles getan, was in ihren Möglichkeiten war.
Genau.
So, und dafür dankbar zu sein.
Ja. Manchmal braucht es einen Schritt vorher, bevor ich dankbar sein kann, dass ich auch erstmal das ausspreche und das auch wertschätze, was gefehlt hat und das auch benennen darf.
Aber nicht in Vorwurf zu gehen.
Nö.
Und wenn ich
ja, mal, obwohl, wenn was gefehlt hat.
Ja, wenn ich mir meine Eltern anschaue, ich bin 1971 geboren und Frauen durften erst ab 1977 ohne die Einwilligung ihres Ehemanns einer Tätigkeit nachgehen, dann ist das schon echt eine krasse Zeit. Und ich weiß also, dass meine Mutter nach 8 Wochen nach meiner Geburt schon wieder arbeiten gegangen ist.
Oh, wow.
Die, wie es damals war, schaffle Häusle bauen. Also mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet im Krankenhaus als OP-Schwester und die hat halt auch Nachtschichten und alles.
Okay.
Also war im Prinzip mein Vater, wenn dann... Also gerade nachts auch viel für mich da.
Ja.
Daher habe ich auch eine gute Bindung zu meinem Vater.
Ja.
Die Mutter war nicht so da. Und trotzdem kann ich ihr dafür keinen Vorwurf machen.
Ja.
Also ich weiß, wenn sie da war, war sie da. Aber es wurde eben auch gearbeitet.
Ja, ich meine auch gar nicht einen Vorwurf, aber ich meine, dass es wichtig ist, das ist meine Erfahrung zumindest, aus meinem eigenen therapeutischen Prozess noch, wenn ich andere Leute begleite, dass die Verletzung, die der Mensch erfahren hat, die ich da erfahren habe, dass die erstmal Raum bekommt. Das muss ich nicht mit meinen Eltern ausmachen. Das kann ich auch in einem anderen Rahmen ausmachen. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, okay, da hat was gefehlt. Aber das war nicht so, wie das der kleine Christopher oder wer immer auch gebraucht hätte. Weil sonst, wenn ich dann in diese Dankbarkeit sofort gehe, übergehe ich diesen Schmerz.
Und das darf man nicht. Und den muss man fühlen, diesen Schmerz. Und auch ich kam an einem Punkt, wo ich meine Bedürftigkeit und so sehr gespürt habe. Und auch da habe ich mir therapeutischen Beistand genommen. Und ich bin quasi nochmal in so eine frühkindliche Zeit reingegangen, wo ich alleine war, wo man mich alleine gelassen hat, in Anführungsstrichen.
Ja.
Das war vielleicht damals so, aber das hat mir doch Schmerzen bereitet, die einfach heute nochmal hochkommen durften und die ich mit vielen Tränen einfach durchleben durfte nochmal.
Ja.
Und heute ist gut. Aber die Chance haben wenige.
Ja.
Oder
die Zeit nehmen sich wenige.
Ja. Oder die Notwendigkeit oder das Leid ist nicht groß genug oder was auch immer.
Naja, häufig ist ja auch mit den, der typische Satz ist ja so, ich hatte eine schöne Kindheit. Ja, oder, weil mein Eindruck ist, dass erstmal die Kinder die Eltern in Schutz nehmen. Auch die erwachsenen Kinder nehmen ihre Eltern in Schutz, sagen, nee, die haben alles gut gemacht. So, und da bin ich halt vorsichtig, weil natürlich haben die alles gut gemacht und versucht gut zu machen. Aber für das Kind kann das einfach zu viel und zu wenig gewesen sein in dem Moment. Und klar, die Eltern können nicht anders. Ne? Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die das sehr, sehr schwierig macht, so im Kontakt zu sein mit uns, mit unseren Partnerinnen und den Kindern und der Natur und keine Ahnung, was da alles noch ist, wie das eigentlich angelegt ist für uns, wie unsere so biologische Erwartung ist. Und das macht es Eltern heute auch noch immer schwierig, ihre Elternrolle zu leben.
Ja, das ist so.
Und ich finde, das macht es jedem Menschen schwer, aber Eltern nochmal on top, weil die haben neben dem ganzen wo bin ich und wie mache ich das mit dem Beruf, haben sie halt noch diese familiäre Verantwortung. Und das ist eine Verantwortung, da kann ich nicht raus. Ich kann ja aus allem anderen raus. Ich kann ja heute sogar meine Religion ablegen. Ja.
Ja.
So. Ich kann meinen Partner ablegen, meine Religion, mein Geschlecht, ja, meinen Namen, alles, mein Beruf. Ich kann alles ändern. Nur aus dieser Elternrolle komme ich nie wieder raus.
Und ich kann die Verantwortung übernehmen oder flüchten.
Ja, das kann ich, aber ich komme aus der Rolle trotzdem nicht raus.
Nein, man bleibt
Vater.
Vater. Oder Mutter.
Genau.
Genau. Ja, das ist ein total spannendes Thema.
Ja.
Und Christopher und ich haben jetzt schon lange zusammengesessen, also ja, immer wieder mal, und haben das so rauskristallisiert. Und das ist echt ein spannendes Thema.
Ja.
Und wir haben so richtig Bock dazu,
genau,
so eine Gruppe zu machen.
Ich habe auch ein bisschen Bammel davor, muss ich sagen, weil das halt, es ist sehr spannend so, und ich merke, dass es mir liegt total am Herzen. Ja, ich bin sehr gespannt, was da passiert, so, sagen wir es so.
Ich bin nicht aufgeregt, weil ich Gruppen kenne und auch schon Gruppen geleitet habe. Und bin trotzdem, also aufgeregt darf man immer sein, weil man auch nie weiß, was wird das für eine Gruppe,
genau,
wie viel Männer melden sich an, was kommt da hoch, was
so
wird passieren. Also das finde ich super spannend.
Ja.
Und ich freue mich auf die ganzen Männer, die kommen werden. Mhm. Und wir haben auch nur 10 Plätze, also seht zu, dass er rankommt.
Genau, vielleicht sagen wir noch was zu dem Format.
Ja. Genau, also wir stellen uns vor, dass wir uns abends treffen, einmal im Monat.
Genau.
Für circa 3 Stunden an einem schönen Ort, den wir jetzt noch festlegen müssen.
Mhm.
Termine haben wir schon ins Auge gefasst, die werden dann auch kommuniziert. Also wir stellen uns vor, dass es ein Abend wird, zum Beispiel Montag, wo man sich 3 Stunden trifft, wo es außer um Vater, Sohn und Mann eben auch die Themen Achtsamkeit da sein werden, Meditation, Bewegung.
Und es wird natürlich Musik geben.
Es wird Musik geben, genau. Vielleicht auch nachher mal ein Bier, mal gucken. Das sehen wir dann.
Ja.
Aber hauptsächlich geht es um das Thema Vatersein. Und da haben wir uns verschiedene Themen ausgesucht, Schwerpunkte.
Genau. Das heißt, jeder Abend steht, genau, sind nochmal zum Format. Es sind 6 Abende, also ein halbes Jahr lang läuft diese Gruppe. Es ist eine feste Gruppe, also wenn ich mitmache, mache ich die ganzen 6 Module mit.
Quasi. Genau, es ist eine verbindliche Anmeldung, dass eben auch Vertrauen entsteht unter den Teilnehmern und auch bei uns. Also nicht so ein fliegender Wechsel, sondern man meldet sich verbindlich an.
Und ist eine gemeinsame Reise für ein halbes Jahr.
Genau.
So, dass da schon was passieren kann, aber auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja, aber nicht das Riesending so. Ne?
Also wenn ich gerade mit Freunden drüber spreche, über das, was wir so vorhaben, dann wird das von Männern teils skeptisch angenommen. Die Mütter oder die Frauen sind in der Regel begeistert, weil es mal eine Auseinandersetzung unter Männern ist, übers Vatersein, was nichts mit Fußball, Autos oder irgendwas zu tun hat, sondern da geht es wirklich um einen selber und um die Beziehung in Familie. Und es kommt sehr kurz oft.
Das ist, glaube ich, vielleicht auch, weshalb das eher die Skepsis bei den Männern kommt. Wenn du Frauen fragst, oder wenn du Männer fragst, so, wie oft tauscht ihr euch aus über euch selbst, über eure wahren Gefühle, über eure Verzweiflung, über eure Triumphe?
Die Sehnsüchte.
Sehnsüchte. Wann tauschst du dich da mit Männern aus? Dann kommt bei vielen gar nichts. Manchen vielleicht alle paar Wochen, paar Monate, wenn überhaupt, mit dem einen guten Freund. Wenn du das gleiche Frauen fragst, dann sagen die dir, ja, das machen wir dauernd. 4-mal, 5-mal die Woche. Oder manche sagen mehrmals am Tag. Da sind die Frauen uns, und ich glaube nicht, dass das ein geschlechterspezifischer Unterschied ist, der biologisch angelegt ist, sondern ich glaube einfach, dass wir das verlernt haben als Männer.
Es ist uns nicht beigebracht worden. Genau. Es ist uns ganz früh abtrainiert worden durch diese alten Sprüche, die wir so kennen. Indianer kennen keinen Schmerz, heul nicht rum, sei kein Weichei, sei keine Memme. Also Männer mussten ihre Gefühle letztendlich immer schon sehr früh,
also in unserer Kultur,
lernen zu unterdrücken.
Oder zu kanalisieren, im Sport, Auto.
Genau, die Aggression anders rauszulassen.
Genau.
So, und das hat mich genauso geprägt.
Ja.
ganz klar, die Sprüche kenne ich alle. Ich kann nur sagen, treffen sie für mich heute noch zu.
Ich merke das auch, dass auch mich heute auch noch Autos und Straßenverkehr, das ist, da sind bei mir auch Emotionen immer noch drin. Ne? Ich kann gucken, wie weit die mich packen, aber die sind da. Ne? Das ist einfach...
Ja, aber das ist ja auch die Übung der Achtsamkeit, das wahrzunehmen und dann zu gucken, reagiere ich jetzt drauf oder eben nicht. Oder nehme ich es einfach an, wie es ist. Also zum Beispiel Stau ärgert mich nicht mehr. Ich habe mir so eine Clownsnase ins Auto gelegt und immer wenn ich im Stau stehe, dann setze ich die auf. Und,
Da ist sie, ja.
Da oben hängt sie, genau. An der Lampe. Ich habe eine ganze Kiste bestellt von 24 Stück, weil ich die auch gerne verschenke.
Ja.
Und schön ist halt einfach zu merken, dass man plötzlich ein Grinsen im Gesicht hat, also ein Lächeln. Und die Autos um einen rum auch anfangen zu lächeln.
Ja. Also, alles gut, dass du es sagst, weil ich hab das in der Stadt, komme ich immer noch in meine Wut sehr stark. So. Ich muss dann singen. Das ist meine Möglichkeit, in die Freude zu gehen. Aber ich habe, als ich gependelt bin, ich bin sehr lange gependelt, also ich habe eine Stunde oder über eine Stunde eine Strecke. Und ich habe es irgendwann geschafft, dass ich dann, habe so ein Mindshift gemacht. Ich bin dann nicht mehr links gefahren, sondern ich bin rechts gefahren. Ich habe mich hinter einen LKW geklemmt, 80, 100, und habe ein Hörspiel gehört oder ein Hörbuch. Und ich kam total entspannt an und habe telefoniert. Und das ist einfach so, es ist kaum eine Zeitdifferenz gewesen, so, aber es war einfach, ich habe was anderes gemacht. Die Situation ist gleich geblieben. Die sind weiter gerast, links und rechts langsam gefahren. Ich musste dahin zur Arbeit fahren. Das war alles, das Setting war das Gleiche. Aber ich habe was geändert, so wie du mit der Clownsnase.
Genau, für mich war immer klar, ich kann den Stau nicht ändern.
Ja.
Ich kann ihn nur annehmen, ich kann mich jetzt reinstellen und gut für mich sorgen.
Ja,
und der eine
genau.
hört ein Hörspiel, der andere hört einfach coole Musik, die man gerne hört. Man kann singen, Fenster runter machen.
Ja. Mit anderen Leuten in Kontakt kommen.
Man kann telefonieren mal, klar, mit der Freisprecheinrichtung ist das ja heute alles möglich. Und man kann sich auch eine Clownsnase aufsetzen.
Ja.
Also einfach, um den Stau letztendlich zu genießen.
Mhm, genau.
Und vielleicht den Kunden noch anzurufen oder wo man hinfährt, ich komme was später, ich kann es nicht ändern und dann ist alles erledigt. Das ist heute so easy.
Ich glaube, darum geht es bei uns halt auch in dem Väterkreis.
Genau das.
Einfach zu schauen, was kann ich denn in mir vielleicht ändern? Was kann da vielleicht anders werden?
Oder was kann ich einfach mal in mir erkennen?
Genau,
das ist der erste Schritt. An alten Mustern, warum gerate ich in diese Brüllfalle? Mhm. Warum komme ich nach Hause und das Kind macht irgendwas und ich raste vollkommen aus und schreie die ganze Wohnung zusammen?
Ja.
Also das kenne ich ja selber auch.
Genau.
Und wie oft habe ich im Treppenhaus gestanden und habe meinen Sohn gerufen, er soll endlich zum Essen kommen. Und das ist dem so scheißegal gewesen.
Ja.
Bis irgendwann der Hinweis kam, wenn der da oben spielt, sitzt er in seiner Glocke und der hört dich nicht.
Ja.
Also geh hin und hol ihn.
Ja.
Und seitdem ich das mache, ist mein Sohn ganz relaxed auf dem Weg die Treppe runter mit mir zusammen, wäscht sich die Hände und wir sitzen beim Essen. Also ich muss nicht fünfmal brüllen, bis er kommt und einen roten Kopf kriegen, sondern einfach kurz hingehen und ihn abholen.
Genau.
Und alles ist gut.
Aber dann bewegst du dich.
Dann bewege ich mich auf ihn zu.
Ja, genau.
Also das ist auch sowas,
was ich... Und du übernimmst die Verantwortung dafür, dass er kommt.
Genau. Und ich weiß halt einfach, wenn er spielt, ist er in seiner Welt.
Das ist die Verständnis, die du vorher hast für ihn.
Genau, das hatte ich vorher nicht. Und das hat sich in einem Seminar, wo es um Elternsein ging, mal geklärt. Du hol das Kind einfach ab, da wo es jetzt ist. Und du wirst sehen, du erreichst es und kannst es holen.
Ja.
Kann ich noch fünfmal brüllen. So, und das merke ich auch bei mir als Vater sein. Also aus dieser Brüllfalle auszusteigen, ist ein Riesengeschenk.
Genau.
Für das Kind, für mich. Weil auch das Kind denkt... Wenn ich brülle, erreiche ich das, was ich will.
Ja, ja, klar.
Wenn ich das so vorlebe und das braucht es gar nicht.
Ja. Ja, manchmal sind die Kinder auch einfach nur überfordert, dann brüllen die auch.
Das soll auch so sein. Genau. Ich darf mal ausflippen, aber nicht aufgrund, dass das Kind nicht zum Essen kommt.
Ja, ich glaube, es geht auch, das ist mir halt auch immer wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir alle total achtsam werden und liebevoll und in so einem Säuselturm miteinander reden. Das ist, glaube ich, nicht Leben so, sondern zum Leben gehört auch ein Konflikt dazu. Das ist aber die Frage, wie gehe ich damit um, ohne dass ich mich verliere und den anderen verletze, andauernd.
So wahrhaftig zu sein.
Genau.
Wahrhaftig zu sein, Mitgefühl zu haben, liebevoll zu sein, zu sich selber.
Ja. Das ist für Väter und Männer, glaube ich, nicht einfach in unserer Gesellschaft.
Nein, das ist nicht einfach.
Ja. Und das ist, glaube ich, unser Wunsch auch da, ein bisschen einen Raum zu geben, wo das vielleicht ein bisschen sich verändern kann.
Ja, das wäre unser Wunsch.
Ja.
Also das ist unsere Motivation, im Kreis der Väter andere Ansätze vielleicht mal reinzubringen, alte Glaubenssätze aufzulösen, den inneren Kritiker zurückzustellen oder den zu erkennen und damit umgehen zu lernen und eben, um dann eben mit diesem Gefühl auch wieder nach Hause in die Familie zu gehen, zu seinen Kindern, zu der Frau oder zum Partner, wie auch immer das sein mag.
Und Väter zu treffen, andere Väter, die ähnlich auf dem Weg sein wollen.
Genau, die einfach gucken, wie kann ich die Bindung, die Verbindung zu meinem Kind stärken, sodass es das Kind auch stärkt, selbst mal erwachsen zu werden und selbst in die Elternrolle zu schlüpfen. Ja, das ist ein schönes Projekt, was wir da angehen.
Ich bin da auch sehr beglückt, auch wenn ich ab und zu aufgeregt bin.
Ja, das ist gut so.
Ja, wenn du dabei bist oder dabei sein willst, dann freuen wir uns. Sind gespannt. Ich bin dann auch gespannt, wer da kommt. Das ist einfach, das finde ich das Aufregende, dass wir so rausgehen, so mit dem sagen, so hier, das sind wir so mit unserem Problem und wir sind da auf dem Weg, wir sind auch nicht perfekt so und haben das, also ich habe das nicht, noch nicht das Ei des Kolumbus gefunden und freue mich einfach dann, Väter zu treffen, die auch so.
Die Lust haben am Vater sein und Lust haben, sich zu reflektieren und einfach, wie gesagt, die Bindung zu ihrem Kind intensivieren wollen.
Ja.
So, wie es Kinder brauchen, um glückliche und verantwortungsvolle Menschen in dieser Gesellschaft zu werden.
Und wie Väter das brauchen.
Und wie Väter das brauchen, genau. Ja,
gut.
Danke dir, Christopher, für
das Gespräch. Ich danke dir, Christoph.
Ja, das war's. Das war unser Gespräch zum Thema Väter und Vatersein. Wenn du Interesse hast, dein Vatersein ein bisschen mehr zu erforschen, wenn du Lust hast auf den Kreis der Väter, dann kannst du dich jetzt dazu eintragen. Du findest in den Shownotes einen Link, der führt dich auf eine kleine Seite und dort gibt es eine Art Newsletter. Du trägst dich einfach ein und wir informieren dich, sobald es Neues gibt. Das werden vor allem die Termine sein. Wie gesagt, ein halbes Jahr lang, einmal im Monat, ein Abendtermin, 3 Stunden. Und diese Termine und den Ort, den teilen wir dir mit, sobald das feststeht. Jetzt sind wir beide sehr gespannt, wer sich da draußen meldet und wer zu uns kommt. Bis dahin, alles Gute und Liebe, bis bald.